Der Menschensohn muss erhört werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Johannes 3, die Verse 14 und 15. Zum heutigen Palmsonntag möchte ich alle Anwesenden und die, die den Gottesdienst später in digitaler Form hören, herzlich begrüßen. Folgendes ist abzukündigen. Am Montag 19.15 Uhr in Medenbach Gebetskreis. Am Dienstag um 19 Uhr Bibelkreis. Gründonnerstag um 19 Uhr in Medenbach mit Abendmahl eine Andacht. Und auch am Gründonnerstag um 20 Uhr auch eine Andacht mit Abendmahl in Breitscheid. Am Karfreitag zu den gewohnten Zeiten ist Gottesdienst um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach. Herzliche Einladung zum Osterfrühgottesdienst kommt am Sonntag um 6 Uhr in Breitscheid. Anschließend sind alle ganz herzlich zum gemeinsamen Frühstück im Gemeindehaus eingeladen. Für Kaffee und Tee ist gesorgt. Ansonsten möchten wir ein Buffet aufbauen, zu dem alle Gäste etwas beisteuern und wir uns sozusagen gegenseitig mit einem reichhaltigen Frühstück beschenken können. Jeder Mitfrühstücker sollte etwas für zwei Personen mitbringen. Daher beginnt in Medenbach der Ostergottesdienst bereits um 10 Uhr. Kommenden Ostersonntag also um 10 Uhr in Medenbach. In beiden Gottesdiensten wird das Abendmahl gefeiert. Am Ostermontag zu den gewohnten Zeiten ist wieder Gottesdienst um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag ergab 133,13 Euro und war für den Hessischen Diakonieverein und 10 Euro für die eigene Gemeinde. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Dann ist noch was von der Freien Evangelischen Gemeinde, eine Einladung. Zu Gebetszeiten rund um die Uhr von Gründonnerstag bis Ostersonntag laden diese ein. Es geht darum, Gott mit persönlicher Hingabe zu begegnen, Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen und mit Lobpreis, Anbetung und hörend in der Stille zu verweilen. Die einzelnen Gebetszeiten und Orte sind im Flur an der Infotafel zu entnehmen. Wir singen nun das erste angezeigte Lied, Nummer 452, die Strophen 1, 3 und 4.
Wir feiern diesen Palmensonntag im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir gingen eben noch durch den Sinn zu dem Ostertag. Medenbacher dürfen das natürlich gerne so machen, dass sie zum Frühstück kommen und danach um 10 Uhr hier mit uns Gottesdienst feiern. Auch eine Variante, die möglich ist. Alles offen. So, heute passiert etwas Neues hier. Gemeindemitglieder helfen mit, den Gottesdienst zu gestalten. Vielen Dank dafür. Und wir machen das jetzt einfach so, dass wir abwechselnd den Text lesen. Die Frauen mit dir zusammen, die Anfangsverse und die Männer mit mir die eingerückten Sätze.
Rette mich, Gott. Das Wasser steht mir bis zum Hals.
Ich hätte gern die Unterstützung der Männer jetzt. Ich versinke im tiefen Schlamm. Meine Füße finden keinen Halt mehr. Die Strudel ziehen mich nach unten und die Fluten schlagen über mir zusammen. Jetzt die Frauen wieder.
Ich habe mich heißer geschrien und bin völlig erschöpft. Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen. Vergeblich halte ich Ausschau nach meinem Gott.
Ich aber bete zu dir, Herr. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der du mir gnädig sein wirst. Erhöre mich, Gott, denn deine Güte ist groß und auf deine Hilfe ist immer Verlass.
Ziehe mich aus dem Schumpf heraus, lass mich nicht versinken. Rette mich vor denen, die mich hassen. Ziehe mich heraus aus dem reißenden Wasser.
Sonst schlagen die Fluten über mir zusammen und der Strudel reißt mich in die Tiefe. Hol mich heraus, sonst verschlingt mich der Abgrund.
Erhöre mich, Herr, denn deine Güte tröstet mich. Wende dich mir zu in deinem großen Erbarmen.
Verbirg dich nicht länger vor mir. Ich bin doch dein Diener. Ich weiß keinen Ausweg mehr, darum erhöre mich bald. Komm und rette mich, ja, erlöse mich.
Ich bin elend und von Schmerzen gequält. Beschütze mich, Gott, und hilf mir wieder auf. Dann will ich dich loben mit meinem Lied. Ich will deinen Namen rühmen und dir danken.
Wenn die Unterdrückten das sehen, werden sie froh. Ihr, die nach Gott fragt, fasst neuen Mut.
Denn der Herr hört das Rufen der Armen und Hilflosen. Die Menschen, die um seinetwillen in Gefängnis geworfen werden, überlässt er nicht ihrem Schicksal.
Himmel und Erde sollen ihn loben, die Meere und alles, was darinnen lebt, sollen ihn loben. Lasst uns diesen Herrn anbeten.
Völker alle, Lob singt und
Wir beten und bekennen. Wir Menschen singen vieler Leute Lob. Und wir hören auch gerne, wenn wir selbst gelobt werden. Um dich, heiliger Gott, zu loben, aber brauchen wir die alten Psalme und andere geistliche Lieder, denn von unseren Lippen und aus unseren Herzen fließt dein Lob oft so spärlich. Schon nach wenigen Sätzen fehlen uns die Worte. Erbarme dich und füll uns aus mit deinem heiligen Geist, Kyrie eleison. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lasst uns Gott ehren.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden.
Jesus, du hast alles für uns gegeben. Hilf uns, damit dein Wort unser Herz verändert, damit auch du von uns ganze Hingabe für dich erwarten kannst. Amen. Denen, denen das möglich ist, bitte ich jetzt, dass sie aufstehen zur Lesung.
Die heutige Schriftlesung steht in Jesaja 50, die Verse 4 bis 7. Das Ganze ist überschrieben mit dem Übertitel »Der Knecht Gottes im Leiden«. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbürg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht, wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lass uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten fressen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Antwort mit dem Bekenntnis unseres Glaubens.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Hat sich der Pfarrer vertan mit dem Lied 13, das er da jetzt ausgesucht hat? Das ist doch ein Adventslied. Das stimmt. Aber das ist das Besondere daran, dass der erste Advent und der Palmensonntag das gemeinsame Evangelium haben, das heute auch Predigttext sein wird. Der Einzug Jesu nach Jerusalem, und entsprechend singen wir jetzt den Willkommensgruß für den kommenden König. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium im 12. Kapitel ab dem Satz 12 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmenzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. »Gepriesen sei Gott«, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Die Pharisäer sagten zueinander: Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, Erwartungen begleiten unser Leben. Sie können sehr bestimmend sein. Es gibt hoffnungsvolle Erwartungen und auch negative Erwartungen. Zum Beispiel verbindet sich mit einem neuen Chef oder einer neuen Mitarbeiterin in der Regel hoffnungsvolle Erwartungen. Werden übergroße Erwartungen an jemanden herangetragen, sieht sich manch einer genötigt, solche Erwartungen zu bremsen. Dann warnt man: Erwarten Sie bloß nicht zu viel von mir. Erwartungen können ganz schön Druck machen. Es ist deshalb in jedem Fall klug, falsche Erwartungen frühzeitig richtig zu stellen. Die Erfahrung, dass jemand am Ende sogar mehr tut für mich, als ich hätte erwarten können, ist auf alle Fälle das bessere Erlebnis. Leiterinnen von Seminaren beginnen gerne mit der Frage an die Teilnehmenden: Was erwarten Sie denn von diesem Seminar? In diesem Sinne ist es darum auch richtig, bei Jesus zu fragen: Was erwarte ich von ihm? Leute damals wie heute haben Erwartungen an Jesus, die er nicht erfüllt. Und andererseits ist es erstaunlich, dass dieselben Leute damals wie heute gar nicht erwartet hätten, welchen Erwartungen Jesus ihnen tatsächlich erfüllt. Betrachten wir also den Predigttext und bedenken wir erstens, was die Leute von Jesus erwarten. Die Leute, die da mit Jesus auf dem Pilgerweg nach Jerusalem sind, haben schon manches über ihn gehört. Man hat ihnen erzählt, dass Jesus auf unnachahmliche Weise über Gott und sein Himmelreich spricht, und zwar so, als sei er dort zu Hause. Sie hörten, dass Jesus das Gesetz des Mose mit Liebe und Barmherzigkeit verbindet. Die Gebote Gottes waren plötzlich in ein ganz neues Licht getaucht. Man hatte ihnen auch berichtet von den vielen Streitgesprächen, die Jesus schon mit den Beamten der Priesterregierung geführt hat. So etwas wollen sie auch mal erleben und warten begierig darauf, welche überraschenden Gegenfragen Jesus wohl diesmal seinen Gegnern stellen wird. Man hat ihnen erzählt, dass Jesus schon viele Kranke geheilt hat. Kürzlich, so sagt man, habe er sogar den verstorbenen Lazarus 4 Tage nach dessen Tod auferweckt. Viele der Pilger waren sich einig, dass so wie Jesus war, nur der wahrhaftige Messias sein könne. Aber die Regierung der Priester vertrat die genau entgegengesetzte Überzeugung. Messias, was ist das? Wer ist das? Das ist der von den Armen im Land sehnlichst erwartete Retter Israels. Aufgrund mancher Aussage in der Heiligen Schrift rechnete man mit einem Messias-König, also einem weltlichen Herrscher. der würde sicherlich zuallererst die fremdländische römische Besatzungsmacht, die Soldaten, die Israel besetzt hielten, aus dem Land vertreiben. Das Passafest, zu dem man gerade pilgerte, war ja das Fest der Erinnerung an die Befreiung der Israeliten aus der Unterdrückung der ägyptischen Herrschaft. Damals geschah das durch Gottes treuen Diener, den Mose. Allerdings ganz ohne jeglichen Kampf. Aber die Zeloten zur Zeit Jesu, eine teilorganisierte Untergrundarmee jüdischer Aufständiger, die waren bewaffnet. Wenn Jesus sich mit ihnen verbinden würde und sozusagen den Kampf anführte, dann könnte man sofort losschlagen, hieß es. Hunderte Kämpfer stünden bereit, den Befreiungskrieg zu beginnen. Dass Jesus friedliebend war und predigte, man solle auch seine Feinde lieben, war diesen Zeloten ganz offensichtlich entgangen. Aber so ist das mit den eigenen Erwartungen. Sie schaffen sich eine ganz eigene Wirklichkeit, und diese Wirklichkeit kann dann durchaus auch im Widerspruch zu den vorhandenen Wahrheiten stehen. Die Person Jesus, die ist schon herausfordernd. Dieser Herausforderung wollen sich aber nicht alle stellen. Lieber projizieren sie selbstsüchtige Wünsche auf Jesus und machen so Jesus zum Diener ihrer Erwartungen. Und was die einen erhofften, das war den anderen, ich hab's schon angedeutet, die schlimmste Befürchtung. Der Hohe Rat, die priesterliche Regierung in Jerusalem, fürchtete sich vor den Kriegern im Untergrund des eigenen Landes, und sie schätzten recht realistisch ein, dass ein Kampf gegen das römische Imperium für niemanden zu gewinnen war. Sie wussten aber auch um die Kraft der Messias-Hoffnung, und sie wussten, wie verlockend das sein konnte, den eigenen sehnsüchtigen Wünschen nach Befreiung zu folgen. Doch muss man auch über sie sagen, dass sie keinen klaren Blick hatten. Jesus hatte ihnen öfter gezeigt, dass sie die Heilige Schrift nicht richtig lesen. Wie konnte das denn kommen? Sie waren doch ausgewiesene Schriftgelehrte. Es ging ihnen wie allen Menschen, die an die Macht gelangt sind. Sie wollen die eigene Macht nicht mehr hergeben. Wie jede andere Regierung dieser Erde redeten sie davon, das Volk schützen zu müssen. In Wahrheit wollten sie sich vor allem den eigenen Einfluss bewahren. So waren sie taub für das, was der Gottessohn Jesus ihnen vom Vater im Himmel sagte, und sie waren blind für das, was der Heiland vor ihren eigenen Augen an Zeichen tat. Es ist wichtig, nun auch danach zu fragen, was Jesus selbst erwartet. Zweitens, was erwartet Jesus? Diese Frage hat einen doppelten Sinn. Einmal weist diese Frage darauf hin, was Jesus von den Menschen erwartet hat. Und zum anderen steckt darin die Frage, was Jesus von Gott erwartet. Es ist ernüchternd kurz zu beantworten, was Jesus von den Menschen erwartet. Zuletzt konnte Jesus nichts Gutes von den Menschen erwarten. Ja, etliche waren begeistert von dem, was er tat, zum Beispiel vom Brotwunder oder Auferstehungswunder oder von den Heilungen und von seinen einprägsamen Gleichnissen von der Königsherrschaft Gottes. Aber dieselben Menschen waren auch irritiert und haben nicht verstanden, warum Jesus mit denen zusammen war, die man doch an den Rand der Gesellschaft drängte. Auch die Art, wie Jesus mit Gott in einer lebendigen, täglichen Beziehung lebte, war den Menschen ein Rätsel geblieben. Auch seine Jünger versuchten weiter, Gott mit frommer Leistung zu dienen. Jesus dagegen lebte ohne Anstrengung Gottes Gesetz mit der Kraft des Heiligen Geistes. Diesen Unterschied verstanden, wie gesagt, nicht einmal die Jünger. Und auch von ihnen musste Jesus darum erwarten, dass sie ihn verraten würden. Sie würden ihn verlassen, wenn es auf Tod und Leben ging. Und Jesus erwartete realistisch seinen Tod, aber er fürchtete ihn auch. Was er daran am meisten fürchtete, war, von Gott verlassen zu werden, denn nie zuvor war Jesus das passiert. Er und der Vater sind eins. Seit Ewigkeiten sind sie eins. Wie aber kann der, der stirbt, eins sein mit dem, der das Leben ist? Wir begreifen kaum und bestenfalls nur ansatzweise, was Jesus und Gott für uns dadurch litten haben. Von Gott, dem Vater im Himmel, erwartet Jesus nichts für sich, aber alles für uns Menschen. Obwohl wir uns von Jesus distanzieren und trennen, gibt Jesus sein Leben für uns alle hin. Jesus erwartet von Gott, dass er allen Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, die Gnade der Vergebung und ewiges Leben schenkt. Jesus erwartet von Gott, dass er das Himmelreich mit Sündern teilt. Was für eine Zumutung! Jesu Gehorsam im Leiden soll so groß vor Gottes Augen sein, dass Menschen hinter dem Retter Jesus als gerechtfertigte Sünder gesehen werden können. Was Gott im Himmel und Jesus auf Erden dafür einen Vertrag miteinander haben, ist wahrhaftig eine andere Liga. Wir können es mit unseren Gedanken nicht fassen und darüber nur staunen und anbeten. Jesus Kreuzestod und seine Auferstehung haben die ganze Welt verändert. Und darum müssen wir nun zuletzt auch danach fragen, was wir von Jesus erwarten. Drittens, was erwarten wir? Was erwartest du von Jesus? Erwartest du, dass Jesus nur ein vorbildlicher Mensch für dich ist? Erwartest du, dass Jesus, der doch Gottes Sohn ist, deine Wünsche erfüllt? Soll er dir ein schönes Leben schenken und Leid von dir fernhalten? Erwartest du von Jesus, dass er von deiner Leistung beeindruckt ist? Die Fragen, die ich hier stelle, sie handeln alle von dem, was viele, viele Menschen heute von Jesus, von Gott erwarten. Ich habe darüber mit den Jugendlichen in der letzten Konfistunde nachgedacht und sie wussten erstaunlich vieles darüber, was Menschen von Gott erwarten. Doch hören wir bitte auf zu fragen, was wir von Jesus erwarten. Und stellen wir die Frage anders. Stellen wir sie richtig herum. Fragen wir, was Jesus für uns sein will. Und darauf gibt das Evangelium eine klare Antwort. Jesus will dein und mein Retter sein. Und das sieht so aus. Jesus erwartet von dir, dass du ihm deine Schuld und dein Versagen gibst und aus seinen Händen dafür Vergebung und ewiges Leben empfängst. So erlebe ich das für mich. Jesus will, dass ich Mensch mich im Leben und Sterben an ihn klammere. Jesus erwartet von dir, dass du nicht länger dir selbst vertraust, weder deiner Klugheit noch deinem Erfolg, auch nicht deinem Reichtum oder deinen Beziehungen, deiner möglicherweise starken Gesundheit oder was du sonst noch für deine Stärken hältst. Jesus will dein Alles sein. Jesus erwartet von dir, dass du nicht mehr aus deiner Kraft heraus lebst, sondern wie die Weinrebe ihre Kraft aus dem Saft des Weinstocks zieht, sollst du jeden Tag deine Kraft aus dem Gespräch und gemeinsamen Leben mit ihm zusammenziehen. Jesus will dein guter Hirte sein, der dir durchs Leben vorangeht. Jesus erwartet von dir, dass du ihm folgst. Jesus will für dich der Weg sein, damit dein Lebensweg in den Himmel führt. Gott erwartet dich dort. Das sollst du felsenfest wissen. Jesus will für dich die Tür sein und er erwartet von dir, dass du durch diese Tür hindurch aus dieser kleinen Welt in die unendlich viel größere Welt Gottes eintrittst. Jesus will dir das Wasser des Lebens sein, damit du nicht an den Tümpeln und Pfützen dieser Welt verdurstest. Kurz gesagt, Jesus erwartet von dir, dass du von ihm alles erwartest, was du zum Leben brauchst. Amen. Lasst uns Fürbittegebet halten. Heiliger Gott, wir dürfen in diese Karwoche hineingehen. Wir werden deinem Leiden und Sterben folgen mit unseren Gedanken, mit unseren Lesungen, mit unseren Gebeten. Und wir werden ankommen dürfen an dem herrlichen Auferstehungsfest. So wie alle Schwestern und Brüder auf dieser Erde rings um den Globus. Aber nicht alle können das in Frieden und Sicherheit tun wie wir. Und leider hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass gerade das Fest deiner Auferstehung für viele Extremisten ein Anlass ist, um Terror in deine Christenheit zu bringen. So bitten wir dich, breite deine Hände aus über den Geschwistern an den Orten, wo sie bedroht sind. Rühre du die Herzen der Extremisten an und schwäche ihre Arme in den Tagen dieses heiligen Festes. Wir beten für Frieden in Israel. Wir bitten, dass der Hass im Nahen Osten seine Kraft verliert. Wir bitten dich, Heiland, um Frieden in allen Kriegsgebieten dieser Erde. Für den neu gewählten Dekan André Best beten wir um Weisheit für seine Aufgaben. Für den scheidenden Dekan Roland Jäckle beten wir um deinen Segen für ihn, dass er alles, was unter seiner Hand zum Segen wurde, ihm zurückfließend erlebt, als Segen von dir. Unsere Kirche braucht Erweckung. Wir brauchen Erweckung. Heiliger Geist, rühr unsere Herzen an. Für Kinder und Eltern beten wir, dass du ihnen ein gutes Verständnis füreinander und ein gelingendes Miteinander schenkst. Und für die Alten und für die Kranken in unserer Kirchengemeinde beten wir. Lass ihre Gebete uns zum Segen werden und lass uns sie segnen und trösten mit deiner Hilfe. Wir beten einen Moment weiter in der Stille. Und schließen unser Gebet mit dem Vater unser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Wir bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.